Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Knapp zwei Wochen ist es her, dass Markus Anfang und sein Co-Trainer Florian Junge freigestellt wurden und Heiko Scholz, Willi Weise und Ulf Kürsten das Training der ersten Mannschaft übernahmen. Noch drei Spiele sind es bis zum Ende der Saison, deren Ende nun vielleicht doch nicht von einem Aufstieg gekrönt sein wird. Im Sachsenpokal steht Dynamo im Finale, aber der so wichtige Dreier, der Dynamos Verbindung zu den oberen Rängen erhalten hätte, konnte in Regensburg nicht geholt werden. Hätten wir dort 1-0 gewonnen, wäre es hier voll von Euphorie um Ulf, Scholle und die Mannschaft. Jetzt nur ein Tor mehr gegen uns und mit der Erkenntnis, höchstwahrscheinlich weiter in Liga 3 zu spielen, ist nun natürlich alles mies, schlecht und zum Kotzen. Die Laune ist also nicht besonders und auch wir sind dabei, denn wenn es mit der ersten Mannschaft nicht so richtig läuft, dann rückt der Rest leider in den Hintergrund. Unsere küchenpsychologische Vermutung ist, dass die Dynamo-Fans sich auf den Aufstieg eingeschworen haben und, das muss fairerweise auch erwähnt werden, eingeschworen wurden, und zwar direkt am Ende der letzten Saison, als noch auf dem Rasen von Kapitän Stefan Kutschke formuliert wurde, dass man sich in dieser Saison holen wolle, was uns zusteht. Zitat Ende. Und auch durch den Verein war es das erklärte Ziel, in diese Spielzeit aufsteigen zu wollen. Hier ist nun eine Enttäuschung da, mit der es sich schwer umgehen lässt, weil sie sich über die Jahre aufgebaut hat. Zunächst der durch Corona erzwungene Abstieg 2020, als Dynamo durch einen krassen Spielplan benachteiligt wurde, weil in kürzester Zeit Nachholspiele absolviert werden mussten. Dann gab es beim direkten Wiederaufstieg ohne Zuschauer 2021 statt eine Dampferfahrt oder Parade durch die Stadt. Und dies waren nur einige der Vorschläge, die aus Fanszene und Verein gemacht wurden. Eine Vollsperrung der Linnéstraße und anschließende Ausschreitungen. Soko und Untersuchungsausschuss der Stadt. Dann, als wieder Zuschauer dabei sein konnten, die längste Niederlagenserie der Vereinsgeschichte. Im letzten Jahr eine fulminante Rückrunde, der 70. Geburtstag mit fantastischen Choreos, bis Meppen kam. Diese Saison hat dann stark begonnen, nun der Absturz, aber eigentlich immer noch ein bisschen im Aufstiegskampf. Gerade die jüngeren Dynamo-Fans hören nur von den fantastischen Zeiten, aber dass das letzte Mal ein Aufstieg in der ganzen Stadt gefeiert wurde, ist lange her. Denn auch 2016, als Dynamo unter Uwe Neuhaus souverän auf Platz 1 aufstieg, waren durch die Ereignisse am Aufstiegstag in Magdeburg, als hunderte Dynamo-Fans nicht ins Stadion gelassen wurden und als es krasse Polizeigewalt gab und Böllerwürfe am gleichen Abend hier im Stadion, keine großen öffentlichen Partys gefeiert wurden. Aber genug der Rückschau auf die traurigen Aufstiege, die dieses Jahr vergessen gemacht werden sollten, wer weiß, am Ende. Derweil wurde nun die vakante Stelle des Geschäftsführers Sport ausgeschrieben, so wie es unsere Satzung in § 23.3 vorschreibt. Die Bewerbungsfrist endete am Tag der Arbeit. Das Anforderungsprofil las sich nun ja ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau, aber die Erwartungen sind nun mal groß. Vorher aber, so verlautbarte Geschäftsführer David Fischer, der derzeit auch für den sportlichen Bereich zuständig ist, wird es eine Entscheidung über den neuen Trainer geben. Wir sind gespannt. Und weil es im allgemeinen Gestöhne auch etwas untergegangen ist, Dynamo hat, und das ist mittlerweile schon richtig zur Gewohnheit geworden, ohne Auflagen die Lizenz für die zweite und dritte Liga erhalten. Und das zeigt dann doch mal positive Entwicklungen. Nach der Schuldenfreiheit 2016 und den Herausforderungen der letzten Jahre, seien es Abstiege oder Corona, ist dies ein deutliches Signal, dass der Verein und die Leute auf der Geschäftsstelle da richtig gute Arbeit machen, sodass diese Meldung wenig überraschend kommt. Die EM wirft ihre Schatten voraus, auch bei den Auswärtsspielen geht die Polizei noch heftiger zur Sache als sonst. In Regensburg war das für die anwesenden Dynamo-Fans leider mal wieder zu erleben. Währenddessen entwickelt sich die Vergabe der TV-Bundesliga-Rechte immer weiter zum schwarzen Loch. Nachdem die Pläne für den Einstieg eines Investors zu den Akten gelegt werden mussten und dies nicht zuletzt wegen der ausdauernden Fanproteste, ist derzeit die aktuelle Auktion gestoppt, weil einer der Bieter gegen die Vergabe klagt. Ihr hört die 181. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anni Vidal, sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Ja. 34. Spieltag, 20. April, Sonnabend, 14 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Viktoria Köln. Anlässlich des 71. Dynamo-Geburtstages stand der alljährliche Traditionsspieltag an. Es gab einen von UD organisierten Flohmarkt inklusive Tombola, es gab Trikots, Schals, Wimpel, aber auch Streetart und Siebdrucke. Thema des diesjährigen Traditionsspieltags war das 20-jährige Jubiläum des Aufstiegs in die zweite Liga unter Christoph Franke, der 2001 zum Verein kam und unter dem gleich zwei Aufstiege gelangen, womit die ganz tiefen Niederungen verlassen werden konnten. Was damals auch fehlte, war ein Brustsponsor, weshalb in einer einzigartigen Aktion das Wort Brustsponsor auf die Trikots gedruckt wurde, die für 99 Euro, teilweise für viel mehr, viel Geld in die Dynamo-Kasse spülten. Dazu gab es am Morgen des Spieltags ein Gruppenfoto mit stolzen Besitzern ihres Brustsponsor-Trikots. Dass es nicht mehr waren, ist sicherlich zu einem großen Teil dem Wettereinbruch zu verdanken, der noch einmal die Winterjacken erforderte. Im Stadion wurden die Aufstiegshelden von 2004 inklusive dem damaligen Cheftrainer begrüßt, der sich besonders über die Choreo gefreut haben dürfte. Diese bestand aus zwei aufwendig gestalteten Bildern. Die Zaunfahne lautete: weder Geld noch Perspektiven, dafür Herz und Charakter. Darüber wurden zunächst gelbe Zettel hochgehalten, über der Mitte wurde eine horizontale Fahne ausgerollt, die die Jahreszahl 2004 und in der Mitte das Dynamo-Wappen zeigte. Dies schien nicht ganz einfach zu sein, werden doch sonst Choreos immer von oben nach unten und noch häufiger von unten nach oben gezogen, am Ende sah es aber sehr gut aus. Nach einem fixen Wechsel bedeckten drei Fahnen teilweise den Block. Ganz links Jovanovic, in der Mitte die Anzeigetafel mit seinem Siegtor gegen Neumünster, das den fast perfekten Aufstieg markierte, ganz rechts Christoph Franke, der in der ihm eigenen Art dezent jubelt. Zum Spiel. Olaf Janssen kam zu Besuch und auch der Rest ist leider sehr schnell erzählt. Dynamo fing sich zwei Tore und der Frust, der schon über Wochen geschwelt hatte, war groß. Wir haben die Schnauze voll, wurde sehr lautstark skandiert. Im K-Block gab es zwei kleinere Brände der Blätter von der Choreo und ein gellendes Pfeifkonzert. Schön war das alles nicht. Kurz nach dem Abpfiff wurde dann das Kapitel Markus Anfang beendet, der mit Dynamo ein sehr gutes Jahr gehabt hatte, welches sich leider auf zwei Saisons aufteilte und damit das avisierte Ziel klar verfehlte. Lange hatte Dynamo an ihm festgehalten in der Hoffnung, dass auch ohne Trainerwechsel der Bock umgestoßen werden könnte. Leider wurden diese Hoffnungen nicht erfüllt. Und so übernahm mal wieder Heiko Scholz, assistiert von U19-Trainer Willi Weise und Dynamo-Legende Ulf Kürsten. Sachsen-Pokal-Halbfinale, 24. April, Mittwoch, 20.20 Uhr, FSV Zwickau gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine schönblöde Ansetzung, diese war dem MDR geschuldet und verhinderte Familienausflüge oder ähnliches, weil es einfach für einen Abend in der Woche zu spät ist. In den Spielen des Sachsen-Pokals unterstützen Ultras Dynamo ja nicht offiziell die Mannschaft, sodass am Ende der Gästeblock zwar gut gefüllt war, aber bis auf jeweils wenige Sekunden kein akustischer Support zu vernehmen war. Das war ein bisschen schade, aber auch irgendwie verständlich, aber eben doch ein bisschen schade. So bekamen die Freunde des FSV eine lautstarke Vorstellung ihrer Anhänger. Alle Tribünen waren gut gefüllt. Warum so viel Polizei anwesend war und auch ununterbrochen den Gästeblock filmte, bleibt ein Rätsel. Wie immer zog es wie Hechtsuppe. An der Seitenlinie setzte sich Willi Weise hin, während Heiko Scholz sich energetisch zeigte und ab und zu sogar zu hören war. Nach den schlechten Ereignissen im Liga-Alltag war ein Sieg ja Pflicht, um nicht erneut die Teilnahme am DFB-Pokal zu verpassen, für die es eben entweder Platz 4 oder den Gewinn des Sachsen-Pokals braucht. Während Dynamo mit dem Bus im Stau gestanden hatte, kamen die Spieler des FSV in ihren Trainingsklamotten zum Stadion gelaufen und stellten sich für ihre Arbeitskarten an der Kartenausgabe an. Auf dem Feld war der Klassenunterschied nicht wirklich sichtbar, auch wenn Dynamo die Partie häufig dominieren konnte. Robin Meissner schoss nach einer Viertelstunde das Führungstor. Dann wurde ein Elfmeter verwehrt, aber gut, dann muss Dynamo eben mehr Tore schießen. Leider gelang Zwickau mit einem sehr sehenswerten Tor der Ausgleich und während viele bipperten, war dies nicht nur dem Windzug, sondern auch der Vorstellung geschuldet, dass man hier noch eine Verlängerung erleben könnte. Dem kam Robin Meissner dann aber in der 88. Minute doch zuvor. Damit steht Dynamo im Pokalfinale, Gegner wird dann der Schacht sein. Bereits vor Anpfiff war klar, dass der Sieger der Partie Heimrecht haben wird. Für den Termin muss jedoch abgewartet werden, ob Dynamo doch noch Relegation spielen wird. Ansonsten findet das Finale am 25. Mai statt. Am Ende waren die Dynamo-Fans froh, dass der Einstieg des Interims-Trainer-Trios nicht mit einer Niederlage begonnen hatte und Dynamo den Sachsen-Pokal dann doch wieder ernst nimmt. 35. Spieltag, 27. April, Sonnabend, 14 Uhr. SSV Jahn Regensburg gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eigentlich ein Traumgegner, der Dynamo liegt, dazu nicht so hundeweit entfernt wie andere Konkurrenten, einzig die derzeitige Tabellenplatzierung konnte die Vorfreude etwas trüben. Bisher waren die Ausflüge, besonders seitdem sie ihr langweiliges Stadion an der Autobahnabfahrt haben, immer stressfrei, doch diesmal war am Ende unklar, wer sich hier was wobei gedacht hatte. Das ging los mit den Parkplätzen. Dass an Spieltagen einfach mal 25 Euro Strafe, sonst aber nur 5 Euro fällig werden sollen, wenn das Parkticket fehlt, ist bestimmt sittenwidrig. Die Polizei hatte dazu sehr willkürliche Anwandlungen, wer auf welchen Parkplatz fahren durfte und riss dabei Gruppen auseinander. Vor dem Stadion war dann schon recht viel Polizei zu sehen. Ihr erklärtes Ziel war es dann im Stadion, die Ordner dabei zu unterstützen, dass Leute mit Stehplatzticket auf gar keinen Fall in den Sitzplatzbereich dürfen. Dies sah so aus, dass die Polizei den einzigen Zugang zum Sitzplatzbereich dicht machte und die Ordner unterstützte, die dann die Tickets am Mundloch kontrollierten. Zum einen ist es ziemlich üblich, dass solche Standortwechsel gemacht und sehr oft auch im Vorfeld besprochen und toleriert werden, weil es für die aktiven Fans natürlich Sinn macht, zum Beispiel direkt hinter dem Tor anstatt in der letzten Ecke zu unterstützen. Diesmal endete es damit, dass Eltern mit ihren Kleinkindern der Gang zur Toilette verwehrt wurde, man aber auch andersrum kaum wieder reinkam. Dass dort nicht mehr passiert ist, grenzt am Ende an ein Wunder. In anderen Stadien hätte die Polizei auch mal den Tränengaskanister gehoben, aber wie bereits gesagt, wer an eine solche Stelle Polizei stellt und alles dicht macht, anstatt die Fans in Ruhe zu lassen, hat im Kurs für respektvollen Umgang mit Bevölkerung und Fans und Deeskalation geschwänzt oder wollte provozieren. Zum Spiel, nun ja. Alle waren sich der Wichtigkeit bewusst, hier ging es heute darum, an den Aufstiegsplätzen dran zu bleiben und einem direkten Konkurrenten die Punkte abzujagen. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen. In der 54. Minute traf dann Stefan Kutschke. Im ausverkauften Gästeblock treten alle durch. Es war ein spannendes Spiel, bei dem aber mit jeder verpassten Chance das mulmische Gefühl größer wurde, dass es ohne ein weiteres Tor nicht langen könnte. Und so kam es leider. Elfmeter für die Gastgeber in der letzten Minute. Nun hofften alle auf Kevin Proll als Elfmeterkiller, ein Ruf, mit dem er einst nach Dresden gekommen war. Und tatsächlich warf er sich in die richtige Ecke, schien noch dran zu sein, aber der Ball war im Tor. Und die Dynamo-Fans ernüchtert. Ein Punkt statt drei, das würde wohl nicht langen.
Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD.
Vor einer reichlichen Woche startete bei Dynamo der Frauenfußball auch für die Außenwelt erkennbar mit einem Sichtungstraining. Die Entscheidung darüber, ob man das als Verein wolle, war auf der letzten Mitgliederversammlung und Veranstaltungen vorher teilweise sehr kontrovers diskutiert wurden. Vor einigen Jahren hatte es eine Umfrage gegeben, wie man sich eine Erweiterung von Dynamo vorstellen könne und welche Sportarten dafür in Frage kämen. Weit vor dem Boxen wurde damals der Frauenfußball auf Platz 1 gewählt. Puristen sind deshalb dagegen, weil es auch in der Satzung von Dynamo bis zur letzten MV gar nicht möglich war, auch wenn Dynamo früher ein Mehrsportensportverein war, in dem auch Frauen ein Dynamo-Trikot getragen hatten. Auf der anderen Seite verändern DFB, DFL immer mal wieder ihre Lizenzvorgaben und da war eben auch die Forderung nach einer Unterstützung des Frauenfußballs dabei. Auf der Mitgliederversammlung hatte man dann mehrheitlich dafür abgestimmt, nicht mehr als in das in den Lizenzbedingungen vorgegebene Mindestmaß in den Frauenfußball zu investieren. Vorherige Pläne nach einer Kooperation mit Fortuna Dresden wurden beendet und es gab zunächst eine Ausschreibung für das Trainerteam der ersten Frauenmannschaft und anschließend einen Bewerbungsprozess für potenzielle Spielerinnen. Am Ende wurden aus über 150 Bewerberinnen 53 ausgewählt, die vor knapp 200 Zuschauern vorspielten. Trainiert wurde in Kleingruppen. Aus dem Nachwuchsbereich waren viele Nachwuchstrainer und Personal zur Unterstützung des Trainings vor Ort. Das Interesse ist also groß und wir freuen uns schon heute auf die Spielansetzungen. Diese finden ab August in der Sparkassen-Kreisoberliga statt, von der aber leider aus gar kein Aufstieg möglich ist. Für Tageskarten im Familienblock, also die Blöcke D1 bis D4, werden bereits seit Beginn dieser Saison nur noch Kombi-Tickets verkauft, bei denen mindestens eine der Karten für ein Kind sein muss. Ab der nächsten Saison soll das auch für die Jahreskarteninhaber gelten. Eine schwierige Entscheidung, haben doch einige Fans dort seit vielen Jahren ihren Platz und ihr Umfeld gefunden und sind dort geblieben, auch wenn die Kinder nun aus dem Haus und dem Familienblock raus sind. Auf der anderen Seite ist es der einzige Bereich, der offiziell als Nichtraucherbereich ausgewiesen und damit auch wirklich für Kinder geeignet ist. Blöde für Erwachsene, die vielleicht auch in den Nichtraucherbereich wollen. Auf der anderen Seite gehört der Familienblock auch zu den preisgünstigsten Sitzplätzen, der in den letzten Jahren eben auch von vielen genutzt wurde, denen es eher, nun ja, wurscht war, ob da kleine Kinder oder Familien anwesend sind. Verständlicherweise gab es also nicht nur Zustimmung zur Umsetzung der Pläne, den Familienblock nicht nur so zu nennen, sondern auch zum Familienblock zu gestalten. Für die neuen Jahreskarteninhaber kann es also keine Wahl für die nächsten Jahrzehnte werden, weil ja die Kinder irgendwann auch älter sind. Ein schwieriges Thema. Wir hoffen, dass Fans und Verein hier mit den gefundenen Lösungen zufrieden sein werden.
Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA.
Sechsunddreißigster Spieltag, 4. Mai, Sonnabend 14 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SC Verl. Der SC Verl, mit 47 Punkten auch in der nächsten Saison in der dritten Liga dabei, kommt zu Besuch. Mit ihm werden sicher ein paar Fans kommen, wir schätzen mal 50. Das ist aber egal, denn Dynamo hat ein weiteres Spiel vor sich und braucht alle Punkte, auch diese 3 beim vorletzten Heimspiel der Saison. Verl hatte eine sehr gute Hinrunde hingelegt, dies war zu einem nicht unwesentlichen Teil Oliver Battista Meyer zu verdanken, der dorthin ausgeliehen war. Nachdem die Leihe von Dynamo aber vorzeitig beendet wurde, gelang ihnen nicht mehr besonders viel, auch wenn sie sich nicht ganz so ungeschickt wie unsere Schwarz-Gelben anstellten. Und trotzdem, gerade gegen als schwächer eingeschätzte Mannschaften patzte Dynamo oft. Wir wünschen uns also 3 Punkte, um mal wieder ein versöhnliches Wochenende zu haben. 37. Spieltag, 11. Mai, Sonnabend 14 Uhr, Spielvereinigung Unterhaching gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die letzte Auswärtsfahrt der Saison steht an. Oft sind diese feucht fröhlich, weil die Saison fast immer gelaufen ist und, jahreszeitenbedingt, die Sonne lacht. Diesmal geht es also nach Unterhaching. Ein kleinerer Verein, der trotzdem als zweiter börsennotierter Club Deutschlands nach Dortmund keine Sympathie verdient hat. Im Moment spielen gleich drei Ex-Dynamos dort, nämlich Matthias Fetsch, Leroy Quatwo und Yannick Stark. Von 7 Spielen in Unterhaching konnte Dynamo im Laufe der Jahre nur 1 gewinnen. Das ist schon eine Weile her, denn es passierte 2010. Torschütze des einzigen Treffers der Partie war damals Alexander Esswein. Auswärts hatte Unterhaching die letzten 4 Spiele verloren, zeigte sich aber zu Hause, wo wir ja auch hin müssen, richtig stark. Das wird sicher nicht einfach, aber natürlich wünschen wir uns von unseren Goldfüßen einen Sieg. Dynamo Allee.
Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Ihr findet alle Sendungen über Dynamo mit den wichtigsten Neuig- und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens und auf welle1953.net. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.